Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Wenn man die ganze Geschichte im Zusammenhang liest, ist es eine sehr, sehr herausfordernde Geschichte. Und ich bin dran, über diesen ganzen Text eine Predigt vorzubereiten, die ich im Laufe dieses Jahres in nicht allzu langer Zeit halten werde. Aber ich bitte euch, lest diesen Text einmal durch und schaut, wie Jesus reagiert, was er tut in dieser Situation. Wir sehen einen Jesus, der sich ärgert, der aufgebracht ist, ja sogar zornig. Wie lange soll ich euch ertragen? Aber ich gehe jetzt bewusst nicht darauf ein, damit ihr neugierig werdet und euch selbst mal überlegt, warum Jesus so ungewohnt reagiert. Aber es gefällt ja Gott oder es gefällt Jesus. Er hat Freude daran, uns immer wieder aus unseren kleinen Schemen und Vorstellungen herauszuwerfen. Ja? Und das werden wir auch in diesem Jahr wieder erleben. Auf jeden Fall einfach einige Impulse, Anregungen, Gedanken, Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Wir sehen ein sehr ehrliches Gebet. Und ich glaube, jeder von uns hat schon so ähnlich gebetet. Mit Zweifeln, mit ein bisschen Glauben war auch da, so ein bisschen Hoffnung. Hoffentlich geht das gut, Herr, bitte hilf mir jetzt bei dieser Prüfung oder was auch immer. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht gläubig ist. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht gläubig ist. Wir Menschen sind von Gott geschaffen zum Glauben. Jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch glaubt. Bewusst oder unbewusst. Jeder Mensch glaubt irgendetwas. An irgendetwas. Wir sind gläubige Menschen, immer. Die Frage ist nur, an was wir glauben. Und damit möchte ich euch herausfordern. Was ist der Gegenstand deines Glaubens? An was glaubst du? Auch Atheisten glauben. Und wie? Sie haben so einen riesigen Glauben, die Atheisten, ganz großen Glauben. Atheisten glauben, dass es keinen Schöpfer gibt, dass es keinen Gott gibt, sondern dass alles rein zufällig in Jahrmillionen entstanden ist. Was für ein Glaube! Es gibt Menschen, die sagen, Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit. Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Wer glaubt, dass Gesundheit das Wichtigste ist, der wird sehr viel Zeit und Geld und Mühe in die Gesundheit investieren. Man könnte sagen, Gesundheit ist dann so etwas wie sein Gott, sein Glaube. An was denkst du als erstes? Wenn du aufwachst am Morgen und als letztes, bevor du einschläfst, das könnte dein Glaube sein. Das könnte dein Gott sein. Weiterer Gedanke. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt sich anvertrauen. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, alle Menschen glauben vorhin, wir vertrauen ganz unbewusst dem Piloten, der das Flugzeug fliegt. Es gibt auch Leute, die würden nie fliegen, aber sehr viele Leute fliegen. Rebecca ist jetzt nach Kolumbien geflogen, Tamara von Tansania zurückgeflogen. Aber ich glaube nicht, dass Tamara zum Flugzeug oder die Rebecca jetzt zum Piloten gegangen ist und ihm auf die Schulter geklopft hat, kann ich mal Ihren Flugschein sehen, ob der gültig ist, kann ich mal schauen, wie viele Flugstunden Sie geflogen sind? Nein. Oder beim Lokomotivführer. Niemand geht in die Führerkabine und fragt, wie lange sind Sie schon Lokomotivführer? Fahren Sie mal eine Runde und ich schaue dann zu, ob Sie das wirklich beherrschen. Das tut niemand. Wir glauben, wir vertrauen. Wir vertrauen unserem Fahrrad, wir vertrauen unserem Auto, dass die Bremsen funktionieren. Wir sind gläubige Menschen. Nächster Gedanke, Urvertrauen. Ein Kind, das erlebt, wenn Vater und Mutter etwas versprechen, dann halten sie es ein. Eine Herausforderung für alle Väter und Mütter, eine Herausforderung für jeden von uns. Kann sich mein Arbeitskollege auf mich verlassen? Bin ich pünktlich? Halte ich das ein, was ich sage? Bringe ich das Buch, das ich ausgeliehen habe, zurück, wenn ich es versprochen habe? Kann ich mich auf den anderen verlassen? Auf was kann ich mich überhaupt verlassen in dieser unzuverlässigen, verlogenen Welt? Wenn ein Kind so aufwächst und es erlebt immer wieder neu, Vater und Mutter stehen zu ihrem Wort. Wenn mein Vater mir verspricht, mich zum Fußballspiel zu begleiten, dann hält er das ein. Da wächst Urvertrauen. Da wächst Vertrauen, wohl dem Kinde, der das so aufwächst. Wohl dem, der in so einer Freundschaft und Beziehung und Familie lebt, wo man ehrlich ist und auch zu Fehlern steht, wo einfach Vertrauen aufwachsen kann. Hudson Taylor, der große China-Missionar, der vor einiger Zeit, vor 1800 gelebt hat, der hat gesagt, wir brauchen nicht einen großen Glauben. Wir haben da etwas gehört von einem Senfkorn, wir kennen die Geschichte. Ja? Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Glauben an einen großen Gott. Wer Gott und seinem Wort vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Wer Gott und seinem Wort vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Er erfährt, dass Gott absolut zuverlässig ist. Absolut. Gott steht zu seinem Wort, ohne Ausnahme, immer, hundertprozentig. Er allein kann es. Wir können es nicht. Bei uns geht es nicht. Manchmal, da müssen wir uns auch entschuldigen, wenn wir etwas nicht einhalten können. Aber er steht zu seinem Wort, er ist Gott. Erfahrungen mit Gottes Treue helfen uns im Glauben zu wachsen, Gott mehr zuzutrauen. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte von Abraham. Er hat Erfahrungen mit Gott gemacht, er hat auch wieder große Fehler gemacht und große Zweifel gehabt. Soll uns nicht hindern, Gott kann damit umgehen. Aber er sieht unser Herz. Die Bibel ist voll von Geschichten, die Gottes Hilfe und Rettung zeigen. Es gibt so viele Geschichten. Altes und im Alten und im Neuen Testament. Studiere sie, kenne sie. Das stärkt und fördert dein Gottvertrauen. Und schreibe ein Tagebuch, wie Gott dir geholfen hat. Kann sehr hilfreich sein, wenn man in Not ist, wenn man sich wieder erinnert, wie damals, vor einem Jahr in verschiedenen Situationen Gott wunderbar geholfen hat. Und ein letzter Gedanke, Glaube ist eine Gottesgabe. Glaube ist eine Gabe, die wir uns schenken lassen können. Wir können auch etwas dazu tun, wir haben es gesehen, indem wir die Bibel lesen, indem wir vertrauen, lernen, wir können es lernen, aber es ist ein Geschenk. In Philipper 2, Vers 13 steht, und das ist so ein ermutigender Vers, so ermutigend, denn Gott selbst ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Halleluja! Das entspannt uns in diesem neuen Jahr. Das gibt uns Freude und Frieden. Gott ist es, der in euch Wollen und Vollbringen, Glauben und Vertrauen und was auch immer bewirkt. Glaubensgehorsam, noch über euren guten Willen hinaus. Mit unserem guten Willen wissen wir, ist es nicht so weit her. Das ist ermutigend. Ich kann und ich muss mich nicht zum Glauben zwingen. Ich muss mich nicht auspeitschen oder ich muss jetzt glauben, ich muss jetzt vertrauen, sonst straft mich der Herr. Nein, es ist ein Geschenk, das ich mir immer wieder neu schenken lassen kann, wenn ich meinen Blick auf Gott richtig. Ich setze alles auf eine Karte, auf Gott. Mein Glaube ist nicht an mich selber, nicht an die Gemeinde. Die Gemeinde kann enttäuschen, Menschen können enttäuschen. So viele Situationen, die sehr schwierig sind, ich richte meinen Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und wenn ich den Glauben habe, dann soll ich mich nicht rühmen, gerade weil es eben ein Geschenk ist. Ich habe so einen großen Glauben. Boah, bin ein Glaubensheld. Nein, die Ehre gehört immer Gott, weil es sein Geschenk ist an uns, weil es etwas ist, was er uns gibt. Gott allein gehört die Ehre. Das soll auch im neuen Jahr unser Motto sein. Soli Deo Gloria.
Ich möchte erst den Text im Zusammenhang lesen. Ich lese Markus 9, Vers 14 bis 27. Als sie dann zu den anderen Jüngern kamen, fand sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt. Sie liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er sie. Einer aus der Menge erwiderte: Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat den Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen: Ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, so dass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Eben eine kurze Wiederholung. Was ist der Glaube? Er ist ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht, schreibt der Hebräer. Im Kapitel 1, Vers 1 und Kapitel 3 wird zur Erklärung: Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Das Wort Überführtsein ist vielleicht nicht eben begrifflich, was das heißt. Es ist ja ein Wort aus der Gerichtssprache. Wenn alle Indizien, alle Aussagen ein eindeutiges Bild ergeben, zum Beispiel, dass der Angeklagte schuldig ist, dann ist er überführt. Oder dass der Ankläger, dass er zu Unrecht angeklagt hat, dann ist er auch davon überführt. Wenn alle Indizien, alle Aussagen eindeutig ergeben, das ist die Wahrheit. Und so versucht der Hebräer-Briefschreiber das zu erklären. Glaube ist etwas, ich bin vollkommen überzeugt, ich kann gar nicht anders. Es gibt gar keine andere Wahl, das ist die Wahrheit. Und eben zum Beispiel, wenn wir diesen Glauben, dieses Überführtsein haben, dann ist es für uns kein Problem, dass die Welt nicht durch Zufall geschaffen ist, sondern durch Gottes Wort, dass Gott ein Wort gesprochen hat und die ganze Welt, alle Sterne, die ganzen Galaxien sind aus dem Unsichtbaren, aus dem Nichts entstanden. Dann ist es für uns klar, wenn wir wirklich überführt sind, dann brauchen wir da keine Zweifel dran zu haben. Und das ist eben dieser Glaube, um den es immer wieder geht. Und dieser Glaube eben, wie es Andi schon gesagt hat, es geht darum, dass wir diesen Glauben aufnehmen. Im 2. Petrus sagt es auch nochmal, Simon Petrus schreibt an alle, die diesen selben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Also es ist ein Geschenk, aber ich muss ihn aufnehmen, ich muss ihn annehmen. Wenn ich ihn angenommen habe, dann kann ich damit leben. Aber eben, es ist beides. Es ist ein Geschenk. Gott gibt es uns umsonst, aber wie jedes Geschenk, ich habe die Wahl, ob ich es annehme oder eben nicht annehme. Jetzt hier dieser Begebenheit, die wir heute anschauen, geht es jetzt nicht in erster Linie um den rettenden Glauben. Also es geht nicht, bin ich gerettet für die Ewigkeit. Das ist natürlich die erste wichtige Entscheidung. Lasse ich mich retten für die Ewigkeit? Glaube ich, dass Jesus Christus für mich gestorben ist? Aber hier geht es jetzt um den Glauben, der sich auswirkt im Leben. Zum Beispiel eben bei der Heilung dieses besessenen Jungen. Und die Jünger, heißt es hier, die können es, den nicht heilen, den Dämon nicht austreiben. Auch der Vater kann es nicht. Der Jesus spricht genauso zu dem Vater, nicht nur zu den Jüngern. Euer Unglaube, sie können es nicht, weil sie eben nicht überführt sind von dieser Wirklichkeit. Wenn Gott diesen Dämon austreiben will, wenn er das durch mich machen will, dann geschieht es. Diesen Glauben haben sie nicht, dieses innere Wissen haben sie nicht. Sie sind da irgendwo im Zweifel. Ist das wirklich möglich? Und eben diese Qualität des Glaubens, um die geht es hier. Und wenn jetzt Jesus da ungeduldig ist oder vorwurfsvoll ist sogar, dann hat es schon seinen Grund, weil die Jünger haben schon lange mit ihm gelebt, haben schon vieles erlebt. Und Jesus hat eigentlich immer wieder gezeigt, welche Kraft in Glauben ist, welche Kraft in ihm ist, welche Kraft in Menschen ist. Zum Beispiel eben haben sie schon erlebt, das war davor eben, Markus 6, diese Begebenheit, wo viele Menschen zusammenkommen, 5000 Männer und viele Frauen wahrscheinlich und Kinder noch. Und dann sagen die Jünger, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Sagen sie also zu Jesus. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie, und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und dann sagten sie zu ihm, 5 Brote und 2 Fische. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins grüne Gras niedersetzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und lobte Gott. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen, und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch 12 Tragkörbe mit den Resten, die von den Brotstücken und Fischen übrig geblieben waren. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Also das hatten die Jünger vorher schon mit Jesus erlebt. Und Jesus hat ihnen gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Diese 2 Brote und 5 Fische, nehmt diese und gebt diesen 5000 plus zu essen. Also Jesus hat ihnen das zugetraut. Aber die Jünger hatten es damals auch nicht sich selber zugetraut. Sie hatten noch nicht diesen Glauben, dieses innere Überführtsein. Wenn Jesus mir das sagt, dann kann ich das auch. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Wenn Jesus mir etwas sagt, dann traut er mir das auch zu. Aber eben die Jünger waren da noch nicht, hatten nicht diesen Glauben. Eine andere Begebenheit, die auch davor schon war, wo die Jünger auf dem See waren mit Sturm, im Boot und Sturm, und Jesus kommt dann auf dem Wasser zu ihnen hin. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst! Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Also Petrus kann ja wirklich auf dem See gehen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo jetzt nur vergeistigt zu verstehen ist. Ich glaube, er ist wirklich auf dem Wasser gegangen. Warum? Weil Jesus ihm das befohlen hat und weil er davon überzeugt war, wenn Jesus mir das befiehlt, dann kann ich das. Und er ist auf dem Wasser gegangen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Augen auf den Sturm, auf die Wellen gerichtet hat, wo er nicht mehr auf Jesus geschaut hat. Da kamen die Zweifel sofort konnte nicht mehr gehen. Und Jesus musste ihn wieder rausziehen. Aber das zeigt einfach, Jesus traut dem Petrus das zu, dass er auf dem Wasser geht, was eigentlich nicht möglich ist. Aber Petrus, solange er auf die unsichtbare Hand Gottes geschaut hat, die ihn hält, ging es gut. Aber wo er dann auf den sichtbaren Sturm geschaut hat, ging es eben nicht mehr gut. Also das Sichtbare und das Unsichtbare, das sind manchmal zwei Gegensätze. Eine andere Stelle, die mir sehr hilft, diese Stelle zu verstehen, das ist in Lukas 17, 5 und 6, da heißt es, die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Stärke unseren Glauben. Ist etwas im Vergleich damit, hilf meinem Unglauben. Da sagte der Herr, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum hier sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanze dich ins Meer. Er würde euch gehorchen. Ist Jesus da verrückt? Oder ist er ein Lügner? Ich glaube nicht. Ich glaube, das stimmt so. Wenn er das den Jüngern sagt, wenn ihr einen Senf von Glauben habt, dann könnt ihr das sagen. Dann geschieht es. Und interessant ist ja, Jesus sagt ja nicht, geht gar nicht auf diese Bitte ein, stärke unseren Glauben. Er sagt, wenn ihr nur einen winzig kleinen Glauben habt, so klein wie ein Senfkorn, was wirklich ganz klein ist, dann reicht es. Wir müssen also nicht jetzt einen größeren Glauben haben, wir müssen Glauben haben. Und der Glaube, wie gesagt, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das ich annehme oder nicht annehme. Da geht es nicht um die Größe des Glaubens. Ein Senfkorn-Glaube reicht. Und ich glaube, dass wir das auch in unserem Gebet eben auch aufnehmen. Wir brauchen nicht zu bitten, stärke unseren Glauben. Jesus geht da nicht drauf ein. Er ist bei den Jüngern nicht drauf eingegangen. Er hat nicht gesagt, ja gut, du hast ein bisschen Glaube, der ist zu klein, also ich mache ihn jetzt stärker. Er hat nur gesagt, wenn du minimal Glauben hast, ist schon gut. Hast du Glauben oder hast du nicht Glauben? Das ist die Frage, nicht die Stärke des Glaubens. Und eben, Jesus wird auf meine Bitte auch nicht eingehen, wenn ich sage, stärke meinen Glauben. Er wird mich fragen, hast du Glauben oder hast du keinen Glauben? Und wenn ich sage, ich habe einen Senfkorn Glauben, dann sagt er, okay, passt, das reicht. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Ich glaube, wir brauchen auch nicht zu bitten, hilf meinem Unglauben. Ich glaube nicht, dass es in der Bibel steht, damit wir das auch so bitten. Weil Jesus ist auch auf diese Bitte gar nicht eingegangen. Er hat nicht den Jungen geheilt, weil der Vater gesagt hat, hilf meinem Unglauben. Er hat geheilt, heißt es, weil die Volksmengen dazugekommen sind. Das war der Anlass für Jesus, den Jungen zu heilen. Nicht die Bitte des Vaters, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, nicht alles, was in der Bibel steht, können wir gleich nehmen. Das muss ich jetzt auch so beten. Es gibt viele Dinge in der Bibel, wo es stehen, wo wir überhaupt nicht als Vorbild nehmen können. Der Richter Jephtha hat gebetet, wenn ich den Krieg gewinne, erste Person, die aus meinem Haus rauskommt, die opfere ich dir. Was ist geschehen? Er hat gewonnen, die Tochter von ihm kam heraus und er musste sie opfern. Also es ist sicher kein Vorbild für uns. Und so gibt es viele Aussagen, die wir einfach im Zusammenhang sehen müssen und nicht sagen können, ja, so muss ich jetzt auch beten. Also wir brauchen nicht zu beten, hilf meinem Unglauben. Wenn ich sehe, ich habe keinen Glauben, dann komme ich zu Gott und sage, mein Glaube ist verschwunden. Du willst ihn mir schenken, ich nehme jetzt deinen Glauben an. Und wenn er auch nur ein Senfkorn-Glaube ist. Wenn ich ihn angenommen habe, dann habe ich ihn. Und dann kann ich weitergehen. In dem Moment, wo ich Gott angenommen habe, bin ich ein Kind Gottes und er hat mir den Heiligen Geist gegeben. Und eine Gabe des Heiligen Geistes ist eben der Glaube. Ein schönes Bild. Das sieht einen Menschen. Für mich ist es so ein Bild für am Anfang vom Jahr 2020. Wo stehe ich? Stehe ich auch so wie diese junge Frau hier? Sie hat den ersten Schritt hat sie getan. Für mich jetzt einfach ein Bild. Sie hat Jesus angenommen. Sie hat den Glauben angenommen. Und jetzt muss sie weitergehen. Vielleicht, wenn es jetzt hier so drauf tritt, dann fängt es an zu schwanken. Und wenn es jetzt runterschaut, dann wird es sehr bedrohlich. Hat sie den Glauben, dass die Brücke hält? Vielleicht sagt sie, oh, wunderbares Werk, es ist jemand, der es toll gemacht hat, sieht stark aus. Aber vielleicht an einer Stelle hält es doch nicht. Dann wird sie nicht drüber gehen. Sie muss vollkommen davon überzeugt sein, diese Brücke hält. Wenn sie innerlich überzeugt ist, innerlich überführt ist, diese Brücke, die hält, da kann ich rübergehen. Dann können sie gehen. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass wir das tun, wie der Petrus, was Jesus uns befiehlt. Nicht auf das Sichtbare, auf das Schwierige schauen, auf das Angsterregende schauen, sondern auf das schauen, was Jesus von uns möchte. Überführt sein, dass seine Allmacht unbegrenzt ist, dass sein Wissen unbegrenzt ist, dass wenn er etwas sagt, dass es dann absolut möglich ist. Er wird mir nichts sagen, was ich nicht tun kann. Er wird mir nichts sagen, geh über diese Brücke, wenn diese Brücke mich nicht hält. Er wird mir das nur sagen, wenn es ganz sicher ist, dass die Brücke hält. Selbst wenn ich es nicht sehen kann, aber seine unsichtbare Hand wird mich dann halten. Das ist dieses innere Überführtsein. Und da soll man dann keine Zweifel auch zulassen. Wenn Zweifel kommen, ist es meine Entscheidung, lasse ich es jetzt zu, gehe ich denen nach oder sage ich im Namen Jesu, ich glaube. Zweifel hat im Glauben keinen Platz. Ich glaube, dass Gott größer ist als diese Gedanken, die jetzt auf mich zukommen, die Gedanken des Zweifels. Gott ist größer. Und etwas, was es noch unterstreicht, diese Antwort von Jesus auf die Bitte der Jünger, stärke unseren Glauben. Eben erst sagt er, Senfkorn, Glaube reicht. Und dann fährt er fort. Bei den meisten Übersetzungen ist eine Zwischenüberschrift. Und das sieht so aus, als wäre das jetzt was anderes. Aber die Überschriften sind später dazugekommen. Jesus hat es direkt zusammengesagt. Er sagt nämlich, wenn einer von euch einen Sklaven hat, und dieser vom Pflügen oder Schafhüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen. Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Also mir scheint, Jesus sagt hier in dieser Antwort den Jüngern, im Glauben könnt ihr alles tun und ihr sollt auch alles tun, was Gott euch befiehlt. Das, glaube ich, ist ein großer Zusammenhang, dass wir erkennen, was will Gott von mir und das dann tun im Glauben. Nicht auf das schauen, was andere sagen, was gefährlich erscheint, was unmöglich erscheint. Bei Gott ist nichts unmöglich. Einfach meine Ohren spitzen ist wichtiger, als mich hinzugeben, Gedanken, wie groß ist jetzt eigentlich mein Glaube, reicht er nicht? Glaube reicht, aber meine Ohren spitzen, was will Gott von mir, was befiehlt er mir jetzt zu tun? Und dann gehen, dann über diese Brücke auch, wirklich weitergehen. Mit Gott ist alles möglich. Dämonen austreiben ist möglich. Jesus traut seinen Jüngern zu. Kranke zu heilen ist möglich. Es ist auch möglich, Krankheit zu ertragen, wenn es Gott so will. Mit Gott ist auch das möglich. Es ist tatsächlich möglich, mit Gott auf dem Wasser zu gehen. Es ist tatsächlich möglich, einen Baum durch mein Wort, wenn Gott es will, entwurzeln zu lassen, woanders hinzusetzen, wenn Gott es will. Ich möchte für das neue Jahr keine guten Vorsätze haben, sondern ich möchte Glaubensschritte gehen. Was möchte Gott von mir? Und das möchte ich tun. Auch wenn es viel Mut erfordert, aber im Glauben, im Inneren überführt sein, was Gott mir sagt, das ist möglich. Das traut er mir zu und das tue ich deswegen auch. Manchmal braucht es einen ersten Schritt und ich sehe das weiter nicht, aber Gott weiß es, wie es weitergeht. Und in diesen Glaubensschritten ist viel möglich, ist auch möglich in meinem persönlichen Leben, Schritte zu gehen, mehr in die Freiheit von den Kindern Gottes hineinzukommen, vergeben meinen Feinden, lieben meine Feinde lieben. Es ist mit Gott möglich. Es ist mit Gott möglich, Sorgen loszulassen, ihm zu überlassen, weil er für mich sorgt. Ist es selbst sogar möglich, schlechte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen abzulegen mit Gott? Können wir uns überlegen, nicht welchen Vorsatz habe ich, aber was möchte ich mit Gott im nächsten Jahr? Was möchte ich ablegen? Ungeduld, Neid, Eifersucht, Genusssucht, zu viel Rauchen. Ich kann mit Gott Rauchen aufhören. Ich kann Habsucht ablegen. Kann Pornografie, wenn jemand damit zu tun hat, kann ich ablegen mit Gott. Streitsucht, Kritiksucht. Es gibt vieles, was ich ablegen kann mit Gott, was mich jetzt noch quält. Aber Gott möchte mit uns weitere Schritte gehen. Ihm glauben, ich schaffe es nicht, aber wenn Gott mir das zeigt, er möchte mich auf diesem Weg weiterführen, dann bitte machen wir diese Schritte. Er kann sogar zerbrochene Ehen wiederherstellen. Auch das kann Gott, wo wir keine Möglichkeit mehr sehen. Gott kann es. Er kann Verlusterfahrungen, wenn wir zu trauern haben, wenn jemand gestorben ist, diese Verlusterfahrungen kann er uns helfen, in unser Leben zu integrieren, dass sie uns nicht nur niederdrücken, sondern dass sie uns reifer werden lassen, dass sie uns tiefer werden lassen in unserem Glauben. So kann er alles, was uns begegnen wird im neuen Jahr, kann er zum Guten oder will er zum Guten dienen lassen. Wir sind gefragt, glaube ich oder glaube ich nicht? Nicht, wie groß ist mein Glaube? Glaube ja oder nein? Und dann, wenn ich glaube, hören, was willst du? Und dann gehen. Auch über so eine Brücke hinüber. Dazu helfe uns Gott.